So, das ist eine ganze Reihe, die ich gerade dazu mache. Ich versuche gerade an so viel wie möglich Orten, wo das damals auch passiert ist, Veranstaltungen zu der Revolution zu machen, die vor 100 Jahren im Deutschen Reich losgingen. Manchmal haben wir das hinbekommen, es an den Tagen auch zu tun, als wenn dann da praktisch vor 100 Jahren gerade was war. Das wird jetzt nicht mehr klappen, ist auch bei manchen Orten schlechter beforscht als bei anderen. Gestern in Göttingen mussten wir feststellen, man weiß wirklich extrem wenig darüber, was dort passiert ist. Vermutlich auch, weil es eher nicht so schön war. Also viel mehr Studenten als Arbeiter, die waren vermutlich dann eher hier dabei, als die ersten Freikorps aufgestellt werden. Die Studenten waren damals auf jeden Fall Breeding Ground der Reaktion. Ja, was ich hauptsächlich machen will, ist die Geschichte erstmal selber sichtbar machen. Das heißt, da ist eine ganze Menge unklar verbogen in der Rückschau. Vieles auch erst in den letzten Jahren endlich mal richtig beforscht worden. Es geht damit los, dass diese Revolution üblicherweise nicht 5 Jahre dauert in den meisten Darstellungen, dass man sie auf jeden Fall vorher schon irgendwo abbricht, dass die Ereignisse danach auch oft runtergeschrieben werden, auch nur dann sporadisch auftauchen, wenn sie in irgendeine Erzählung reinpassen, wenn sie irgendjemand für seine Herrschaftserzählung oder auch für die jeweiligen linken Strömungen, die auch dann Teile davon für sich reklamieren. Erstmal soll es aber ein bisschen um die Vorgeschichte gehen, weil die schon auch ein Teil dieser Verdrängung ist, dass man also wenig darüber redet, woraus die soziale Substanz dieses Aufstands dann eigentlich bestanden hat, wie das eigentlich möglich war, dass Millionen von Leuten 5 Jahre lang versuchen, die Vergesellschaftung der Produktionsmittel durchzusetzen, gegen alle Widerstände, gegen Militär und so weiter. Das hatte halt eine lange organisatorische Vorarbeit, das ist halt überhaupt nicht vom Himmel gefallen. Sobald man die auf dem Schirm hat, ist es auch schwieriger, diese üblichen vorherrschenden Erzählungen von der spontanen Kriegsmüdigkeits- und Hungerrevolte dann irgendwie noch aufrechtzuerhalten. Ja, dann geht es um den Teil der Revolution, der einigermaßen abgebildet ist, wenn auch oft sehr krass interpretiert. Auch nochmal mit dem Schwerpunkt darauf, wie das auch vorbereitet wurde, was das eigentlich auch hauptsächlich eine Arbeiterrevolution ist in dem Moment. Ja, und dann hört es aber nicht auf. Das heißt, ich werde kursorisch durch die weiteren Ereignisse durchgehen. Das ist überhaupt nicht erschöpfend, überhaupt nicht vollständig. Das sind letztlich, wenn man so will, eher die Sachen, von denen ich mir wünschen würde, dass sie zum Allgemeingut gehören. Was eigentlich krass ist, dass das nicht allgemeingut ist alles. Also da, wie gesagt, schlagartig durch die Ereignisse bis 1923. Dann geht es kurz darum, was das Hauptresultat der Niederschlagung dieser Revolution war, nämlich dass die Leute, die sie niedergeschlagen haben, 10 Jahre später an die Macht kommen und sozusagen diesen konterrevolutionären Kampf auch noch auf die restliche Welt auszudehnen versuchen. Und natürlich dann am Ende paar Betrachtungen dazu, was aus der Geschichte so gemacht wurde, wie die heute auch vermutlich jetzt in den nächsten Wochen, Monaten hauptsächlich dargestellt wird und wie wir vielleicht die ganze Geschichte irgendwie besser sichtbar machen können, einfach schon erstmal auf dieser Ebene. Voraus und ein paar allgemeinere Sachen zu Geschichte, wie sich halt Geschichtsbetrachtung halt so entwickelt, die Darstellungen sich entwickeln in der Rückschau ist das oft einfach die Verlängerung der Ideologie in der Gegenwart sozusagen auf geschichtliche Ereignisse in die Rückschau hinein. Das heißt, da werden dann eben auch systematisch Dinge so zurechtgebogen, dass sie in die heutige hegemoniale ideologische Erzählung irgendwie reinpassen. Bei so Aufstandsbewegungen ist ja häufig dann, dass man sie versucht daran zu blamieren, was sie eigentlich irgendwann vorgehabt haben und wie weit sie halt nur gekommen sind. Was halt gerade bei denen, die niedergeschlagen wurden, halt relativ perfide ist. Aber immer wieder gerne passiert. Es geht die ganze Zeit darum, so den Selbstorganisierungsanteil daran irgendwie runterzureden, runterzuschrauben. Man fokussiert eher auf so bestimmte Protagonisten, deren Klassenhintergrund wird auch oft verschwommen. Es ist nicht so ganz klar, wer da eigentlich von unten kam, wer da eigentlich von weiter oben kam, was die vielleicht auch für Interessen verfolgt haben. Und natürlich bringt man immer die zeitliche Reihenfolge durcheinander. Das heißt, die Akteure werden so vorgestellt, als wären sie vor der Revolution, während der Revolution, nach der Revolution die gleichen gewesen, mit den gleichen Auffassungen, als wäre da kein Lernprozess passiert, als wäre da nicht vielleicht auch irgendwann eine Verbitterung eingetreten nach der Niederlage und so weiter. Ja, und in der Summe ist dann immer das, was bei der Niederschlagung rauskam, im Grunde so, wie es halt einfach nicht anders geht. Bringt halt gar nichts, sich dagegen aufzulehnen, sozusagen die menschliche Natur steht dem irgendwie entgegen und so weiter. Das ist ja immer so ein bisschen die Pointe, die dann dabei rauskommen soll. Das gilt für so ziemlich alle Rückschaubetrachtungen auf revolutionäre Ereignisse, die halt nicht in diese Linie passen und gilt auch für hier. Bei dem Thema jetzt, bei dieser Revolution, kommt noch hinzu, dass das eben auch sehr lange sich so weit durchgeschlagen hat, dass es auch kaum Forschung dazu gab. Das heißt, es waren einfach nur die Sachen bekannt, die in die hegemonialen Erzählungen reingepasst haben. Und es gab ansonsten wenig Interesse, dann noch tiefer reinzugraben. Das ist erst in den letzten Jahren dann tatsächlich passiert. Es hat einerseits damit zu tun, dass diese Geschichte tatsächlich vielen verschiedenen Leuten aus vielen verschiedenen Gründen nicht in den Kram passt. Es gibt die herrschaftliche nationale Erzählung von den Deutschen, die sowas halt nicht machen, die nicht so sind, die natürlich als herrschaftliche Erzählung auch ein bisschen dazu gedacht ist, die Leute davon sowas abzuhalten, also ihnen einzureden, sowas macht der Deutsche halt nicht. Aber da gibt es auch immer das Komplementär von der linken Seite sozusagen, dass man das auch einfach angenommen und aufgegriffen hat und gesagt hat, ja, die Deutschen sind wirklich alle so scheiße, mit denen kann man halt nichts machen. Natürlich auch eine sehr bequeme Möglichkeit ist, sich halt von allem raushalten zu können. Also das hat sich so ein bisschen wechselseitig da auch immer ergänzt, bis hin dann zu schon so landläufigen Bonmots wie dem Ding mit der Bahnsteigkarte, also dem von Stalin kolportierten Lenin-Wort über eine deutsche Delegation bei einer internationalen Konferenz und vor dem Ersten Weltkrieg, die halt tatsächlich den Bahnhof nicht verlassen wollten ohne eine Bahnsteigkarte. Das war aber von ihm tatsächlich ein Kommentar über diese Gruppe, also praktisch schon eher die langsam verbürgerlichende Arbeit der Führung sozusagen in Deutschland. Das war gar keine Aussage über die ganze Klasse oder über die Deutschen insgesamt, wird aber halt gerne so genommen. Ja, und dann gibt es auch den Aspekt, hier haben wir halt so eine Art Missing Link in der Vorgeschichte des Nationalsozialismus, das auch deswegen ungern aufgegriffen wird. Hier kommen plötzlich Kontinuitäten auch auf, die klar machen, dass der halt auch nicht erst später vom Himmel gefallen ist. Einerseits sind verschiedene Protagonisten der Konterrevolution vorher schon in Namibia unterwegs, machen da halt Kolonialkriegsführung, Aufstandsbekämpfung im großen Stil mit relativ wenig Skrupeln gegenüber den Leuten, die sie da bekämpfen. Diese Art von Kriegsführung bringen die dann im Grunde 1919 nach Deutschland und machen das gegen ihre eigene Bevölkerung. Anderer Übungsplatz vorher waren die Besatzungsgebiete im Ersten Weltkrieg, also vor allen Dingen Belgien, Polen, Litauen, wo also auch schon durchaus sehr ähnlich wie im Zweiten Weltkrieg gewütet wurde, also auch schon Partisanenbekämpfung, die sehr weit ausgriff und auch schon weiträumig Arbeitslager, Zwangsarbeit bis hin zu echt so KZ-ähnlichen Strukturen. Das wird hier alles schon eingeübt, also das ist alles schon auch entstanden, nicht einfach irgendwann dann erst plötzlich passiert. Und das Dritte ist jetzt schon dann ein Element, um das es nachher gehen soll. Das müsste eigentlich einer von diesen Orten sein, die im kollektiven Gedächtnis, zumindest vielleicht der Linken, irgendwie abgespeichert sind. Lichtenberg ist dann im Grunde der Ort des ersten richtig entgrenzten konterrevolutionären Massakers Anfang März 1919. Ich komme dann nachher noch darauf. Das müssten alle eigentlich auf dem Schirm haben, so als Fanalpunkt. Das ist alles nicht präsent, also aus genau diesen Gründen auch, Dinge, über die man nicht reden will. Die Forschung, die in den letzten Jahren passiert ist, hat da viel zutage gefördert, vor allen Dingen auch mal lauter Verbindungen auch hergestellt, die verschiedenen Erzählungen auch mal ein bisschen miteinander zusammengebracht. Pioniertat war die andere Arbeiterbewegung von Karl-Heinz Roth Anfang der 70er Jahre, wo es auch um Geschichte vorher geht, auch um Anfang der 70er Jahre in der BRD, Arbeitskämpfe, Wilder Streik, Ford in Köln und so weiter. Aber auch ein großer Punkt über die Revolution nach 1918, also bei ihm geht das auch zum ersten Mal deutlich weiter, also er schließt dann mindestens mal den Märzaufstand 1921 noch mit ein. Das war eine Pioniertat, also auch gerade mal so für Quellen, die er aufgegriffen hat. Die anderen sind alles neuere Veröffentlichungen aus den letzten wenigen Jahren. Dietmar Lange schrieb dann vor allen Dingen über den März 1919 in Berlin, also auch erstmal nochmal klarzumachen, was das für Ausmaße hatte, was da niedergeschlagen wurde, warum es auch dort dann zu diesem ersten entgrenzten Massaker kommt. Ich habe die Slides auch bei mir im Blog, also wenn man das jetzt nicht gut erkennen kann, das wäre jetzt tatsächlich auch erstmal so die erste Reading-List. Die Empfehlung ist auf jeden Fall der Gietinger ganz rechts unten, das ist im Moment gerade, glaube ich, fast die beste Überblicksdarstellung. Also schon auf dem Stand der Forschung im Moment, aber nur für das erste Revolutionsjahr, also bis zum Ende der Räterepublik in Bayern, bis zu deren Niederschlagung. Dafür aber sehr, also wirklich mal so Pioniertat, es gibt mal so eine Zeitleiste im Grunde. Man kann das mal für das ganze Land auch zeitlich sortiert verfolgen. Das gab es bisher so nicht. Für die ganze Periode würde das noch ausstehen, auf jeden Fall. Ich habe hier auch zur Ansicht noch Sachen mit, wer dann nachher nochmal schauen will, also das war Axel Weiper, die zweite Revolution, war ganz bestimmt auch so eine Veröffentlichung, die das ganze Feld so ein bisschen nochmal aufgemischt hat. Also genau die Fortsetzung, also auch hauptsächlich in Berlin in dem Buch, aber eben sehr quellengesättigt. Das auch für den Gietinger, also zum Weiterlesen ist da auch viel drin. Also es gibt sehr viel, sehr gute Quellenverweise, mal zu schauen, woher wissen wir das eigentlich alles. Erstmal will ich aber über die Vorgeschichte reden, das heißt die gerne ausgeblendete soziale Substanz, von der schon die Rede war. Wir haben es unmittelbar vorher tatsächlich mit dieser revolutionären Sozialdemokratie in Deutschland zu tun, als einer Massenbewegung, als einer der größten Massenparteien überhaupt zu der Zeit, die seit 1891 nur ein einziges Parteiprogramm hatte, das Erfurter Programm, in dem neben den bürgerlich-demokratischen Forderungen auch die Vergesellschaftung der Produktionsmittel als Ziel formuliert war. Das heißt, das gehörte zum Kernbestand dieser Partei und ihrer Vermittlung. So wurde sie auch wahrgenommen in dieser Doppelrolle. Wir haben hier links unten so einen Ausriss aus dem Duden von 1913, der die Sozialdemokratie definiert als nach Umsturz der gesellschaftlichen Ordnung und Herrschaft der Lohnarbeiter strebende Partei. Also so ist das damals verstanden worden, glaube ich, auch einfach, ist der Duden sicher auch nicht besonders weit draußen in dem Moment gewesen. Diese Partei war hochgradig egalitär und inklusiv in ihrer Wirkung auch sozusagen auf die übrige Gesellschaft. Hier haben wir von einem der Historiker, die sich gerade viel darum kümmern, mal so eine Zusammenfassung über diese Lage um 1900, wo er schreibt, indem die Sozialdemokratie Klassenkampf und Universalismus miteinander verband, verhinderte sie den Erfolg der an die Arbeiterschaft gerichteten Propaganda der völkischen und antisemitischen Gruppen und Verbände. Das heißt tatsächlich, dass diese Auffassungen, diese völkisch-nationalistischen, antisemitischen Auffassungen außerhalb der organisierten Arbeiterschaft sehr viel stärker vertreten waren, dass sie von der Sozialdemokratie auch zurückgewiesen wurden. Es gab also auch scharfe Kritik an solchen Auffassungen daraus. Das hat tatsächlich funktioniert. Also es war auch wirklich ein vorbildliches Organisierungsmodell. Diese Partei kippt dann aber in dem Sinn von oben um, also das heißt innerhalb der Parteiführung setzt sich dann unmittelbar vor dem Ersten Weltkrieg eine rechte Strömung durch, die es vorher auch schon gibt, die vorher aber noch nicht die Hegemonie in der Partei hatte. Bis dahin, 1913, ist August Bebel noch der Parteichef, der mit Marx noch persönlich bekannt gewesen war, also auch immer diese marxistische Position in der Partei vertreten hatte. Nach seinem Tod können sich jetzt endgültig diese Parteirechten an der Spitze der SPD durchsetzen. Ja, und diese Leute haben tatsächlich eigentlich nicht mehr vor, die Gesellschaft komplett umzuwälzen. Die sind eigentlich mit ihren Pöstchen und ihrer Rolle in der kaiserlichen Gesellschaft ganz zufrieden und sehen das eben auch für einen großen Teil der Facharbeiterschaft ganz ähnlich, als man könnte sich halt in dieser Gesellschaft vielleicht auch einrichten. Das heißt, ab diesem Punkt versuchen die eigentlich alles Revolutionäre aus dieser Partei auszutreiben, womit sie aber auch bis 1918 noch gar nicht so weit gekommen sind. Das hat sich eigentlich trotzdem noch nicht sehr weit über diese Parteiführung ausgedehnt. Der wichtigste Kopf ist der neue Parteichef, der neue Parteivorsitzende Friedrich Ebert, nachdem bis heute erstaunlicherweise die Parteistiftung der SPD benannt ist. Da will ich jetzt ein bisschen vorgreifen und ihn mal kurz vorstellen als Akteur, weil wenn man irgendjemandem tatsächlich als Einzelperson anlasten sollte, was damals so alles Schlimmes passiert ist, dann ist es vermutlich er. An ihm hing da relativ viel. Er hat in dem Moment, als dann die Revolution ausbricht, gibt es von ihm Aussagen in der Richtung, dass er nun befürchtet, dass die Anhänger seiner Partei das Parteiprogramm versuchen durchzusetzen. Also es ist tatsächlich auch diese Angst, die ihn da umtreibt. Er sagt, dass er die Revolution wie die Sünde hasst. Er will sie unbedingt verhindern. Er ist also durchaus auch sehr religiös in dieser Auffassung von also dem Aufbegehren gegen die Obrigkeit und so weiter. Das spielt bei ihm alles eine große Rolle. Und das heißt praktisch, dass er am Tag nach der Revolution, nachdem die Revolution den Kaiser entmachtet hat, einen informellen geheimen Pakt mit dem Chef der OHL, der obersten Heeresleitung, schließt, die sofort ab diesem Tag anfangen zu telefonieren zwischen Berlin und Kassel, wo die OHL sitzt zu dieser Zeit, die oberste Heeresleitung. Und da versuchen sie von Anfang an, die Revolution jetzt wieder zurückzudrängen, einzudämmen und in der Tendenz auch niederzuschlagen. Das heißt, man fängt vom ersten Tag auch an, zuverlässige Truppen zusammenzusuchen. Die ersten laufen noch über oder gehen auch einfach nach Hause, die man nach Berlin reinschickt, die man dann tatsächlich irgendwann auch teilweise für hohen Sold einkauft und mit sehr teurem Kriegsgerät ausstattet. Ein Großteil der damals verfügbaren Panzer werden dann eingesetzt an dieser Stelle. Das sind dann tatsächlich schon sehr offen völkisch-antisemitische Verbände und Leute, die vom Kriegseinsatz halt schon besonders brutalisiert waren. Einfach Leute, die als Sturmtruppen, keine Ahnung, mit dem Flammenwerfer neben einem feindlichen Schützengraben, also sich das so ungefähr vorstellen, was das mit den Leuten macht. Das waren die Leute, die man dann auf die Revolution, auf die eigenen Leute im Grunde losgelassen hat, in dem Moment, wo sie das Parteiprogramm durchsetzen wollten. Und während das halt abrollte, also woran Ebert sozusagen eigentlich als zentraler Organisator schuld ist, dafür verantwortlich ist auf jeden Fall, hat er trotzdem die ganze Zeit behauptet, immer noch die Vergesellschaftung der Produktionsmittel durchsetzen zu wollen. Das verspricht er bei der Reichstagseröffnung nach der Wahl im Januar 1919, ist das Teil seiner ersten Ansprache, die Vergesellschaftung der dafür reifen Betriebe. Und das geht auch die ganze Zeit danach weiter, während man also die Leute zusammenschießt, wird das weiter die ganze Zeit rumposaunt, der Sozialismus ist da. Das ist schon relativ finster auf jeden Fall. Und wie gesagt, das ist bis heute sozusagen das Maskottchen der SPD-Parteistiftung. Das ist erstmal so für diesen Akteur. Die ganze Klasse in Deutschland besteht natürlich nicht nur aus der Sozialdemokratie. Es gibt auch durchaus unterschiedliche ökonomische Fraktionen darin, also nach der Art und Weise, nach ihrer Stellung im Produktionsprozess. Wir haben diese Fachkräfte, von denen schon die Rede war, die erst Ende des 19. Jahrhunderts anfangen, diese Rolle zu spielen. Also das heißt, es stellt sich heraus, es ist noch profitabler sozusagen, Leute besser auszubilden, dafür zu sorgen, dass aus denen sozusagen noch mehr rauskommt. Und denen war man dann auch bereit, so viel zu zahlen, dass sie auch wieder diese Rolle als Familienernährer einnehmen konnten, die Frauen auch wieder an den Herd gedrückt wurden. Das ist also auch die Phase um 1900, wo sozusagen kapitalseitig eigentlich nochmal so volles Rohr, so ein sexistischer Rollback stattfindet. Gleichzeitig, während eigentlich Frauenemanzipation auch in der Arbeiterbewegung aufgegriffen wird, auch zum Thema wird, worum sich auch die Sozialdemokratie sehr stark kümmert auf jeden Fall, aber das ist dieser starke Gegeneinfluss. Viele von diesen Facharbeitern sind mittlerweile halt in diesen Großgewerkschaften organisiert und haben auch teilweise genau diese Ebert-Position von, man könnte sich vielleicht auch in den Verhältnissen irgendwie einrichten, das ginge vielleicht auch ohne Revolution ab. Viele aber auch nicht, also die sitzen nämlich auch an dem längeren Hebel, sie können halt tatsächlich dann als die nicht so ersetzbaren, nicht so leicht ersetzbaren Fachkräfte eben auch mehr Druck ausüben und arbeiten oft in kriegswichtigen Industrien, in der Metallindustrie und so weiter, und also mehr Druckmittel auf jeden Fall. Es gibt aber viel, viel mehr ungelernte Kräfte, also eigentlich noch das traditionelle Proletariat, das sich eigentlich nicht so viel davon versprechen kann, von dieser Gesellschaftsordnung, in der sie da gerade sind, die also von vornherein sehr viel ansprechbarer dafür sind, wirklich das ganze Ding umzuwerfen auch, und die dann im Laufe der Revolution auch immer mehr eine Rolle spielen, leider eben dann nicht mehr erfolgreich und eben auch letztlich zu spät. Zu dieser Trennung kommt halt auch noch eine Ungleichzeitigkeit in den konkreten Produktionsverhältnissen vor Ort. Also im Bergbau haben wir teilweise noch feudale Strukturen. Die Leute sind de facto eigentlich noch Leibeigene, die in Fabriksiedlungen zusammengefercht mit Tagesplan, Vorschriften und so weiter eigentlich da leben. Also wie so in Arbeitslagern im Grunde. Auf der anderen Seite hat man dann schon sehr fortschrittliche fordistische Betriebe, gerade in den neuen Kriegsindustrien, die während des Ersten Weltkriegs gestartet werden. Leuna in Mitteldeutschland zum Beispiel, wo die Leute halt dann besonders austauschbar werden auf jeden Fall, also jeden ihre prinzipielle Ersetzbarkeit die ganze Zeit vor die Nase geführt wird. Dazwischen sind sozusagen diese Fachkräfte eingeklemmt zwischen diesen beiden Drohungen. Es könnte wieder so sein wie früher oder ihr könntet so austauschbar sein wie dort. Das macht sie halt auch strukturell konservativ. Sie versuchen diese Produktionsverhältnisse eigentlich auch aufrechtzuerhalten. Diese Klassenorganisation hat insgesamt eine riesige Auswirkung auf die Gesellschaft, das will ich nur mal kurz anreißen, aber es gehört auf jeden Fall mit zu dieser Geschichte der Gegenmacht, die man da aufbaut, also der kulturelle, gesellschaftliche Impact, die Sprache, die man prägt, die wir heute zum Teil noch kennen, auch wenn einem das oft nicht mehr klar ist, wo das alles herkommt. Wir sagen Mahlzeit, um die über Jahrzehnte erkämpfte Mittagspause zu markieren, das ist halt eine Versicherung der Leute gegenseitig immer gewesen erstmal. Der Feierabend ist ganz ähnlich, den gab es nämlich erstmal überhaupt irgendwann. Irgendwann war wenigstens nach 12 Stunden dann mal Schluss, irgendwann dann vielleicht nach 8, wenn man noch jahrzehntelang weiter gestreikt hat. Das sind alles solche Markierungen. Feierabend ist eben auch so ein Wort, das sehr, sehr sprechend ist selbst. Und dann haben wir das Feierabendbier. Das heißt, Ende des 19. Jahrhunderts ist die herrschaftliche Rauschkultur in den Fabriken eigentlich Schnaps. Man versucht die Leute eigentlich maximal zu betäuben, damit sie das eigentlich überhaupt aushalten, was da passiert. Also es gibt halt noch keinen Arbeitsschutz, so wie heute. Es ist alles giftig, es ist alles gefährlich für die Leute. Die müssen das irgendwie aushalten. Die werden tatsächlich mit Schnaps versorgt. Der wird ausgegeben in den Fabriken die ganze Zeit. Was die Arbeiterbewegung dann versucht, ist, die Leute im Grunde einfach auf Bier runterzubringen. Also die Idee ist tatsächlich, den Leuten zu sagen, betäubt euch nicht, dass ihr nicht mehr mitkriegt, was passiert und alles mit euch machen lasst. Wir treffen uns nach der Arbeit zum Feierabendbier in der Kneipe und reden mal drüber. Und das ist tatsächlich einer der wichtigsten Organisationsräume dieser Arbeiterbewegung die ganze Zeit. Die Kneipe, während der Sozialistengesetze ist es dann das Hinterzimmer der Kneipe, das auch dadurch eigentlich seine kulturelle Bedeutung bekommt. Das ist vorher eher so ein Nischenphänomen und wird dann, ab da hat eigentlich jede Kneipe ein Hinterzimmer, wo sich nämlich einfach diese Sozialdemokraten treffen und trinken, auf jeden Fall auch. Und die in der Rückschau stellen das auch die meisten Historiker so dar, als die Sozialistengesetze aufgehoben werden, kommt die Sozialdemokratie aus den Hinterzimmern der Kneipen wieder an die Öffentlichkeit. Das heißt, sie haben sich als Organisation komplett erhalten können, dadurch auch. Also das gehört alles mit dazu, das sind alles Dinge, die man dieser Arbeiterbewegung eigentlich zu verdanken hat, die dadurch geprägt und erkämpft wurden. In Deutschland gab es auch noch andere große Strömungen in der Arbeiterbewegung, die anarchistischen, syndikalistischen Strömungen, die auch eine große Rolle spielen. Auf jeden Fall ist die Sozialdemokratie aber dominant, also sehr viel größer und auch tatsächlich im ganzen Land präsent in diesem Ausmaß. In anderen Ländern der Welt gibt es zu dieser Zeit auch starke revolutionäre Aufschwünge. Man kann davon sprechen, dass unmittelbar vor dem Ersten Weltkrieg eigentlich eine revolutionäre Situation herrscht in vielen Ländern der Welt und dass der Krieg im Grunde eigentlich nur sozusagen das Letzte ist, was da noch dazwischen kommen konnte überhaupt. Der wirft ja dann tatsächlich sehr viele Gewissheiten nochmal über den Haufen, gerade eben auch über diese Parteiführungen überall. In anderen Ländern gibt es auch sozialdemokratische Parteien, auch die revolutionären Parteien in Russland sind Sozialdemokraten auf jeden Fall erstmal. Und aber es gibt die anderen Strömungen in anderen Ländern, in Frankreich, in Spanien, Italien sind die Anarchisten sehr viel wichtiger zu der Zeit. Und um den Ersten Weltkrieg herum ganz wichtig die Wobblies, die sozusagen einfach ein Zusammenschluss von anarchistisch-syndikalistischen und anderen sozialistischen Gewerkschaftsaktivisten in den USA waren, die halt gesagt haben, wir müssen über diese Berufsgewerkschaften rauskommen, einfach mal eine Klassenorganisation für die ganze Klasse schaffen, auch die mitorganisieren, die sonst immer rausfallen, die Ungelernten sozusagen, die Wanderarbeitskräfte. Diese Wobblies, die Industrial Workers of the World, sind auch in Deutschland präsent zu der Zeit, also auch in vielen anderen Ländern in Deutschland, hauptsächlich in den Küstenstädten, in den Hafenstädten, Bremen, Hamburg und so weiter.